In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. September 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Themenüberblick. Heidelberg Zement AG und Togo. Unfall Anfang August beim Abriss des AKW Fessenheim. Moria brennt noch immer. Stuttgart 21, der Bau geht weiter, die Proteste auch.
Rufin, grüß dich. Du bist hier auch aus Radio Dreieckland von der Refugee-Redaktion von Our Voice. Ja. Und du bist am kommenden Freitag auch Mitveranstalterin oder ihr seid Mitveranstalterin im Kolombi-Park bei der Veranstaltung, die da um 18 Uhr stattfindet. Da geht es um Bauindustrie und Klimakrise und Kolonialismus. Und ihr habt auch zwei Gästinnen eingeladen, die Ruby Traoré, eine Journalistin, und Julika Zuda, die ist Klimaaktivistin, die spricht. Wir kommen jetzt vielleicht erstmal zu Heidelberger Zement und Togo. Mhm. Was macht der Heidelberger Zement in Togo und was hat das mit Klima zu tun?
Heidelberger Zement ist in Togo aktiv durch zwei Organisationen, also Scan Togo. Es geht um Zementabbau, Klinker, also ersten Ressourcenabbau. Und das ist, also es hat ganz viel mit Klimaverschmutzung zu tun.
Mit und CO2-Ausstoß oder mit Land ruinieren?
Land ruinieren einerseits, aber CO2-Ausstoß sehr viel, weil Zement ist der zweitgrößte Zerstörer von der Umwelt von CO2. Genau.
Und Heidelberger Zement ist auch eins der größten Unternehmen weltweit, ja.
Genau, und das ist dann eine Organisation hat ihnen auch den zweiten Preis von Klimakiller gegeben. Genau, das ist eins der größten Klimakiller, auch in der Welt.
Welche Organisation hat Ihnen das verliehen?
Also die Organisation heißt Extinction Rebellion. Aha. Und aus dieser Organisation ist auch eine Sprecherin, das ist die Julika Suda. Und sie ist 19, also relativ sehr jung. Sie ist da sehr viel aktiv in diesem Bereich. Also sie bezeichnet sich selbst als Klimaaktivistin. Also sie ist, wie ich gesagt habe, sehr jung, aber engagiert sich da in diesem Kampf gegen den Aktivitäten von Heidelberger Zement.
Speziell gegen
Heidelberger Zement. Also im Großen eigentlich gegen Klimaverschmutzung, für Klimagerechtigkeit, aber auch innerhalb von der Organisation hat sie sich sehr viel mit dem Thema Heidelberger Zements auseinandergesetzt. Sie kommt aus Heidelberg und setzt sich eigentlich gegen Klimaverschmutzung, für Klimagerechtigkeit hier in Heidelberg, und dadurch, dass in Heidelberg der größte Zerstörer von dem Klima ist, Heidelberger Zement, ist sie da sehr aktiv. Und Heidelberger Zement, wo sie überall aktiv sind, ist unter anderem Togo. Und deswegen. Mhm. Aber Ruby Traoré, meine Kollegin, die auch auf dem Panel sitzt, ist Journalistin, aber sie setzt sich auch gegen, sie hat jetzt ist auch Teil von einer Organisation, eine togolische Organisation, die sich auch für Klimagerechtigkeit einsetzt. Und sie haben letztes Jahr im Februar, das war am 15. Februar 2020, eine Demo in Heidelberg organisiert, gegen Heidelberger Zement. Und weil Heidelberger Zement einerseits auch mitarbeitet mit der Diktatur in Togo einerseits und da auch gegen Klima und die Leute zum Beispiel von ihren Häusern vertreibt, weil das sie ausbreiten und so. Und genau deswegen haben sie diese Demo organisiert. Und so sind sie auch in Kontakt gekommen mit anderen Organisationen, die hier in Heidelberg aktiv sind.
Und weißt du, ob es Kontakte auch gibt zu Togo und zu KlimaaktivistInnen dort?
Ja, also Ruby vor allem mit ihrer Gruppe, das, was sie gemacht hatten, ist, dass sie Leute vor Ort hatten, die ihnen auch, also die Leute vor Ort organisieren auch ständig Demos gegen Heidelberger Zement dort, gegen die Vertreibung von den Leuten von ihren Häusern, von ihren Wohnungen, Wohngebieten und die Leute, die auch nicht, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wenn man die Leute vertreibt, aber die Leute nicht entschädigt.
Ach ja, Entschädigungszahlung,
genau.
Ja.
Und genau.
Das sind die Praktiken von Heidelberger Zement, dass sie die Leute von ihren Ländereien vertreiben und nicht bezahlen dafür.
Genau. Und das ist ja genau die Verbindung mit Kolonialismus. Weil, also in Kolonialismus geht es ja darum, Landraubung, den Platz zu nehmen, wo die Leute wohnen und arbeiten. Keine Entschädigung dafür nehmen. Mit der Regierung arbeiten. In eine Regierung, die man weiß, die von seit 50 Jahren oder mehr als 50 Jahre schon an der Macht ist, weil der Vater war da, dann der Sohn hat übernommen. Genau. Und das ist halt die weitere, so das ist Neokolonialismus und das ist die Weiterführung von Kolonialismus. Und deswegen haben wir hier gesprochen, darüber gesprochen, wie, also haben gedacht, Togo, der Fall von Togo, Heidelberger Zement in Togo, ist halt genau ein Beispiel, wie Kolonialismus und Klimawandel zusammenhängen. Genau.
Und auch die Ausbeutungsverhältnis von Ressourcen einerseits und Menschen andererseits.
Genau.
Weil die, die dort arbeiten, werden wahrscheinlich auch sehr schlecht bezahlt werden.
Sehr schlecht, und in schlechte Bedingungen, schlecht bezahlt, nicht entschädigt, falls sie dann keinen Platz mehr haben. Und genau, die Ausbeutung, weil die Ressourcen von dem Land halt nicht fürs Land profitieren.
Die Gewinne bleiben nicht dort, sondern gehen nach Heidelberg.
Genau.
Unfall beim Abriss des AKW Fessenheim. Radioaktive Partikel gelangten ins Gesicht eines Arbeiters. Mit Verspätung wurde publik, dass am Mittwoch, 4. August, bei den Abrissarbeiten im stillgelegten AKW Fessenheim ein Arbeiter mit radioaktiven Partikeln im Gesicht kontaminiert wurde. Er war bei Arbeiten beteiligt, die der Vorbereitung des Abtransports der hochradioaktiven Brennelemente dienen. Nach den Plänen der EDF sollen die Brennelemente in die wegen katastrophaler Zustände berüchtigte Plutoniumfabrik La Hague transportiert werden. Das französische Netzwerk für den Atomausstieg Réseau Sortir du Nucléaire, RSDN, weist darauf hin, dass das am 29. Juni 2020 stillgelegte AKW Fessenheim auch jetzt noch keineswegs ungefährlich ist. Zurzeit lagern die hochradioaktiven Brennelemente in Nasslagerbecken, die gegen Flugzeugabsturz völlig ungesichert sind. Wie sich nun zeigt, sind auch die Abrissarbeiten höchst gefährlich. Wenn schon die dabei eingesetzten Arbeiterinnen oder Arbeiter nicht vor radioaktiver Kontamination zuverlässig geschützt werden können, muss auch damit gerechnet werden, dass beim Abriss Radioaktivität nach außen gelangt. Nach wie vor besteht in Fessenheim das Risiko eines Super-GO. Fällt infolge eines Unfalls oder eines Anschlags die Kühlung eines Nasslagerbeckens aus, erhitzen sich die abgebrannten Brennelemente aufgrund der Nachzerfallswärme innerhalb kurzer Zeit bis auf rund 800 Grad Celsius. Sie entzünden sich dann selbst und Radioaktivität in der Größenordnung eines Vielfachen der Hiroshima-Bombe gelangt in die Umwelt. Je nach aktueller Windrichtung kann sich eine Todeszone dann quer durch Europa bis nach Dänemark und Schweden erstrecken. Auch nach einem Abtransport nach La Hague ist dieses Risiko nicht gebannt. Das Risiko eines Super-GAU ist in einer Plutoniumfabrik wie La Hague nochmals deutlich höher als in einem Atomkraftwerk. Hinzu kommt, dass solche Nuklearanlagen wie in La Hague und in Sellafield die häufig immer noch fälschlich als Wiederaufarbeitungsanlagen bezeichnet werden, 40 Mal mehr Radioaktivität in die Umwelt abgeben als alle rund 400 weltweit betriebenen Reaktoren zusammen. Ein Castor-Transport von Fessenheim nach La Hague wäre also in jedem Fall völlig verantwortungslos. Der aktuelle Unfall ereignete sich nach Aussagen der EDF beim Austausch eines Filters. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, in welchem Bereich der Filter eingesetzt wird. Ebenso wenig gab EDF Auskunft darüber, bei welchen Arbeiten der Betroffene kontaminiert wurde. Immerhin aber kam selbst der Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF diesmal nicht umhin, den Unfall auf Stufe 1 der INES-Skala zu deklarieren. Wichtige Daten, um den Unfall zu beurteilen, fehlen daher. Wie lange sich die radioaktive Kontamination im Gesicht des Betroffenen befand, welche chemischen Elemente oder Verbindungen die Partikel enthielten und wie hoch deren Strahlungsintensität war. Daher können auch keine präzisen Aussagen über die Dosis getroffen werden, die mit dieser radioaktiven Kontamination des EDF-Arbeiters verbunden war. Aus den Aussagen der EDF ist lediglich indirekt zu schließen, dass es sich um mehr als ein Viertel der maximalen Dosis handelte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten für Nuklearbeiterinnen oder Arbeiter entsprechend den offiziellen Vorschriften zulässig ist. Theoretisch müsste EDF als sogenannte Arbeitgeberin alles Notwendige tun, um die Risiken für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben, zu begrenzen. Dies wäre allerdings nur mit der sofortigen Stilllegung aller 56 Reaktoren in den 18 französischen Atomkraftwerken möglich. Und es war auch schon zur Zeit der Stilllegung des AKW Fessenheim im Juni 2020 damit zu rechnen, dass von EDF ein sogenannter Billigabriss geplant wird. Bereits bei einer Inspektion im April 2021 wies die französische Atomaufsicht ASN auf mangelnde Sauberkeit in den Räumen des Reaktorgebäudes 1 hin, Bauschutt, auf dem Boden zurückgelassene Schutzvorrichtungen und Ähnliches. Die ASN bemängelte seinerzeit eine signifikante radioaktive Kontamination. Wieder einmal ist festzustellen, dass die ASN dabei versagt hat, sich gegenüber EDF durchzusetzen.
Vor einem Jahr brannte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Am heutigen Donnerstag, 9. September, gibt es eine Demo in Freiburg. Hier ein Vorbericht.
Herzlich willkommen bei Radio Dreieckland.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist von der Seebrücke. Ihr wollt heute eine Kundgebung machen zum Jahrestag des Brandes von Moria. Moria brennt noch immer. Aber vorweg einmal, kannst du ein paar Worte zur Seebrücke und zu eurer Arbeit sagen?
Die Seebrücke ist eine deutschlandweite Bewegung, die sich für sichere Fluchtwege, sichere Häfen und sichere Bleibeorte einsetzt. Sie hat sich 2018 gegründet als Reaktion auf das Sterben lassen und auf das Ertrinken lassen im Mittelmeer und hat angefangen, Menschen zu mobilisieren, die dann gemeinsam auf die Straße gegangen sind, um eben dagegen zu protestieren. Und im Laufe der Jahre, die unsere Arbeit ja jetzt leider immer noch andauert, hat sich der Fokus etwas erweitert auf die europäischen Außengrenzen und auf die unwürdigen und grausamen Zustände, die beispielsweise auch in geflüchteten Lagern wie Moria oder anderen herrschen.
Nach dem Brand von Moria gab es ja ein großes Aufschreien. Oh Gott, wie schrecklich. Das haben wir ja alle nicht gewollt. Es gab dann auch ein bisschen Veränderung. Es kamen ein paar Leute aus Festland, eine Handvoll Leute, ich glaube 139, aber nicht nur von Moria, kamen sogar nach Deutschland, allerdings ohnehin mit abgeschlossenen Asylverfahren. Ja, wie ist jetzt die Situation auf Moria bzw. im Lager Kara Tepe?
Ja, genau. Es hieß No More Morias und was wir jetzt sehen, ist eben genau kein neues Moria. Es ist ein schlimmeres Moria. Die BewohnerInnen des alten Lagers Morias haben gesagt, boah, das hier, das war die Hölle. Aber da, wo wir jetzt leben müssen, im neuen Moria, das ist schlimmer als die Hölle. Die Zustände haben sich insofern verschlechtert, dass es jetzt eben ein Gelände ist auf alten Militärgelände. Zustände. Der Boden ist mutmaßlich bleiverseucht. Die Zelte sind dem Wind ausgesetzt, dem Wetter ausgesetzt. Das Lager wird regelmäßig überflutet. Und was noch dazu kommt, das ist quasi nun ein Gefangenenlager. Die Menschen können das Lager nicht mehr verlassen, außer zweimal die Woche für maximal 2 Stunden für wichtige Termine. Das heißt, inzwischen behandeln wir die Menschen nicht nur in diesem Lager grausam, wir zwingen sie auch in diesem Lager auszuharren, ohne ihnen Möglichkeiten zu geben, rauszukommen.
Man stelle sich das mal vor, man bleibe mal so ein Jahr in einem Wartezimmer oder dann vielleicht noch ein Jahr und so, also wie da mit denen umgegangen wird. Nun gibt es ja den Plan, neue Lager zu bauen. Auch auf Moria ist es noch nicht so weit. Das erste Lager, ich glaube auf Chios, wird am 18. September eröffnet werden. Ist denn da eine Verbesserung zu erwarten oder geht es um die Lagerhaltung überhaupt?
Es ist keine Verbesserung zu erwarten, weil der Sinn und Zweck dieser Lager ist ja nicht, dass wir irgendwie gucken, okay, wie bringen wir die Menschen unter, bis wir sie weiter verteilt haben. Der Sinn und Zweck dieser Lager ist Abschottung und Abschreckung. An den Menschen, die in den Lagern untergebracht werden, soll ein Exempel statuiert werden, nämlich wir behandeln euch hier auf die widerlichste und unhumanste Art und Weise wie möglich und deswegen sollen keine weiteren Menschen zu uns nach Europa kommen, was totaler Bullshit ist, weil diese Abschreckungstaktik nicht funktionieren kann, wenn man sich überlegt, weshalb und aus welchen Gründen die Menschen flüchten.
Situation in Syrien oder in Afghanistan oder so, da ja, ist selbst ein Lager nicht, ist so ein Lager nicht schlimmer. Ihr ruft zur Kundgebung ab auf heute.
Genau, heute um 18 Uhr am Rathausplatz. Wir haben den Titel Moria brennt noch immer gewählt, weil es de facto den Tatsachen entspricht. Es hat sich nichts verbessert, es haben sich Dinge verschlimmert und wir wollen die PolitikerInnen an die vollmundigen Versprechen des letzten Jahres erinnern, nämlich, dass sie versprochen haben, sich dafür einzusetzen, dass Menschen evakuiert werden und auch, dass Menschen zu uns nach Deutschland evakuiert werden. Und zwar nicht nur kleine, unbegleitete Mädchen unter 18, sondern eben jeden Menschen. Weil Menschenrechte auch eben für jeden gelten müssen.
Nun gibt es ja so Landesaufnahmeprogramme. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
Kann ich. Es gibt ja in Deutschland über 250 sichere Häfen, also Städte und Kommunen, die sich solidarisch mit Geflüchteten zeigen und Menschen aufnehmen wollen. Weil das eben nur Städte und Kommunen sind, dürfen sie das eigenständig nicht entscheiden. Wer aber entscheiden kann, Menschen aufzunehmen, das sind Bundesländer. Und es gibt in Berlin, Bremen und Thüringen, die sind schon mit gutem Beispiel vorangegangen und haben gesagt, wir wollen Landesaufnahmeprogramme, um die Menschen eben auch zu evakuieren. Baden-Württemberg hat es zumindest in den Koalitionsvertrag geschrieben, da warten wir immer noch auf die Umsetzung und das wird jetzt halt zurzeit noch vom Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer unter fadenscheinigen Begründungen blockiert und auch dagegen gehen wir auf die Straße, um zu sagen, nein, aber diese Menschen müssen jetzt aufgenommen werden und wir haben auch Möglichkeiten, wie wir das umsetzen und super viel Bereitschaft, um das umzusetzen, sowohl von der Zivilbevölkerung als auch von gewissen PolitikerInnen, die Landesaufnahmeprogramme umsetzen wollen und dafür möchten wir auch nochmal eintreten.
Ich höre da schon seit einer ganzen Weile immer wieder, dass es jetzt falsch wäre, Flüchtlinge einfach aufzunehmen, weil es wäre viel besser, eine europäische Lösung zu haben. Deswegen muss man warten. Ich glaube, das ist so ungefähr die Linie des Innen- und Heimatministeriums.
Ja, es ist natürlich immer besser, auf die tollste Lösung zu warten. Wir können darauf warten, dass Weltfrieden kommt und dann müsste niemand mehr flüchten. Aber dass das jetzt halt erstmal utopisch ist, darüber sind wir uns ja alle einig. Und dass wir seit 2015 keine Lösung finden, das sieht ja auch jeder. Das heißt, die Begründung des Innenministeriums ist nichts weiter als grausame Verzögerungstaktik, die bewusst auf Zeit spielt. Zeit, in der Menschen sterben, bis sie die Chance haben, evakuiert zu werden. Wir haben halt eine Lösung, die für jetzt gut genug ist. Nämlich, dass es Länder, Bundesländer in Deutschland gibt, die bereit sind aufzunehmen. Das heißt, Deutschland hat auch die Verantwortung und die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, hey, und wir sind jetzt mal die Ersten, die sich für Menschenrechte interessieren. Deswegen nehmen wir Menschen auf und wir machen Werbung in anderen europäischen Ländern, dass die unserem Beispiel folgen. Es braucht keine europäische Lösung. Wir sind Teil von Europa und wenn wir anfangen, Menschen aufzunehmen, dann beginnen wir mit der europäischen Lösung.
Stuttgart 21, ein langes, langes Thema, könnte man viel dazu reden, vor allen Dingen immer wieder im Kreise, weil die einen bauen und die anderen sagen, da könnte man auch was anderes draus machen, wenn man jetzt schon angefangen hat zu bauen, weil Stuttgart 21 ist einfach, naja, sehr, sehr fraglich. Ich bin jetzt verbunden mit Norbert Bongartz von den Stuttgart 21 Kritikern und da ist natürlich die Sachlage bzw. die Standpunkte sehr, sehr klar. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag.
Stuttgart 21 retten durch Angebotsverschlechterung, Fragezeichen. Das heißt, es hat sich ja immer irgendwie ein bisschen was geändert, sprich die Kosten sind in die Höhe gegangen, weil halt eben diejenigen, die bauen, festgestellt haben, dass da durchaus das eine oder andere fehlt, beziehungsweise die Kritiker entsprechend recht hatten und es nachgebessert werden muss. Das heißt, anders ausgedrückt, was ist jetzt neu an der ganzen Geschichte? Sprich, wo steht das Projekt denn augenblicklich?
Ja, in der Nähe des Bahnhofs ist der Rohbau der Tunnels in der Zwischenzeit weitgehend fertig. Man weiß aber, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird im Bereich des Flughafens, bei dem der Flughafenbahnhof noch gar nicht definitiv geplant wird. Es gab mehrere Alternativen. Die Bahn zieht sich jetzt auf ihren ursprünglichen Plan zurück, einen unterirdischen Bahnhof in 27 Meter Tiefe unter den Fildern zu planen. Und um einen Engpass zu umgehen auf dem Weg zum Flughafen, ist jetzt neuerdings ein 10 Kilometer lange Doppelröhre ab etwa Böblingen zum Flughafen hin geplant, sodass die Gäubahn, die von Zürich kommt, nicht mehr über Vaihingen fährt, sondern direkt den Flughafen anfahren soll. Nicht zuletzt auch, um wenige Minuten Fahrzeit zu sparen und Stuttgart 21 in einen Zeitknoten hineinzuzwingen.
Was heißt es jetzt konkret? Wie muss ich mir das entsprechend vorstellen? Hat dann Stuttgart 21 plötzlich zwei Bahnhöfe, sodass der erste Bahnhof entlastet wird? Oder was soll das Ganze? Denn Stuttgart 21 ist eigentlich eine Reduktion des Angebots am Hauptbahnhof.
Nein, diese Bahnhöfe sind hintereinander geschaltet. Das Land und der Flughafen wollen, wie zunächst angestrebt, bundesweit das Alleinstellungsmerkmal eines Fernbahnhofs am Flughafen und der Messe erreichen. Das hat noch nicht einmal Frankfurt und die Stuttgarter wollen den Frankfurtern und den Münchnern zeigen, dass sie auch was können. Also ein Provinzialismus, der in Größenwahnsinn sich entwickelt hat.
Und was bedeutet das konkreter? Sie haben gesagt, diese beiden Bahnhöfe sind praktisch hintereinander geschaltet, sodass man da überall aussteigen kann, normal, oder warum das Ganze?
Warum? Um diesen Flughafen fernbahntauglich zu machen und die Messe. Das steht hauptsächlich dahinter und der neue lange Zufahrtstunnel von Süden soll die Anfahrt um wenige Minuten verkürzen, sodass Stuttgart zwischen Mannheim und Ulm einen Halbstundenknoten bilden kann, der aber sehr gefährlich ist, weil bei der leisesten Verspätung sich der Fahrplan aufschaukeln wird in lauter weitere Verspätungen.
Jetzt ist es ja so, wir haben diesen Stuttgarter Hauptbahnhof heute, da soll ja das unterirdisch irgendwie verlegt werden. Wieso noch diesen zweiten hinterher? Man könnte ja praktisch den Hauptbahnhof nehmen und da entsprechend über Nahverkehrsverteilung das Ganze regeln, um eben den Flugplatz zu bedienen. Warum beim Flugplatz unbedingt da wieder einen neuen Bahnhof hinbauen?
Das müssen Sie die Landesregierung und die Stadt fragen. Die haben das ganze Konzept Stuttgart 21 darauf angelegt, dass die Messe und der Flughafen angefahren wird. Es ist eine gigantische Fehlentwicklung aus der Sicht des Widerstandes gegen S21.
Was wird denn da jetzt teurer werden? Oder wie steigen da die Kosten? Haben Sie eine Ahnung dazu?
Die Kosten werden bislang von uns berechnet, aber auch vom Bundesrechnungshof um die 10 Milliarden sein. Und jetzt würden weitere 4 Milliarden draufkommen durch die neu ausgedachten Zufahrtstunnels von Norden und von Süden. Also es wird sich noch einmal eine erhebliche zusätzliche Summe ergeben für einen fragwürdigen Vorteil.
Also Grundschulrechnen, 10 plus 4 macht 14 Milliarden Euro.
Mhm.
Jetzt haben die aber schon einiges gebaut und ich meine, es heißt zwar, man soll schlechtem Geld nicht gutes Geld hinterher werfen, aber wenn die da schon gebaut haben, dann ist es ja so, naja gut, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter baut, dann wird vielleicht doch noch was Anständiges draus. Kann man Stuttgart 21, das ist ja praktisch die Behauptung oder die, ja, der Vorschlag der Stuttgart 21 Kritiker, anders verwenden mit Umstieg auf eben ein Verteilungssystem unter Stuttgart?
Ja, wir sind der Meinung, dass man die meisten der Probleme in Hinsicht Klimaschutz, in Hinsicht auf Verlässlichkeit einer Fahrplangestaltung lösen kann, indem der Kopfbahnhof einfach wiederhergestellt wird und man sich nicht dazu gezwungen fühlt, alle Tunnels wieder zuzuschütten und rückgängig zu machen, wie das die Bahn dreist behauptet hat. Wenn wir aufhören, wir hinterlassen ja dann gewissermaßen eine Mondlandschaft. Das ist unser Denkansatz, dass wir sagen, von wegen weitermachen, aber mit anderen Zweckbestimmungen, die sogar gesellschaftlich für den Gemeinbedarf besser wäre als der unterirdische Personenverkehr.
Hier in Baden-Württemberg haben wir ja Grün-Schwarz. Allerdings, es wird bald gewählt. Das heißt, der Stuttgart 21 spielt ja auch in der Bundesliga mit, möchte ich mal sagen. Wie sieht es aus oder würde es aussehen, wenn die SPD sich durchsetzen würde, die natürlich nur Koalitionspartner hat? Sprich, was steht denn da im Wahlprogramm der SPD drin? Oder wie sind denn die Absichtserklärungen verschiedener zur Wahl stehenden Parteien hier zu sehen?
Da fragen Sie mich vielleicht nicht gerade als den besten Politikkenner, aber die grün-schwarze Regierung hatte das Interesse, in Berlin eine Koalition zu bilden. Und deswegen hat Kretschmann die Probleme von S21 frühzeitig unter den Teppich gekehrt, um in Berlin bei Angela Merkel positiv zu punkten. Man könnte jetzt meinen, sobald in Berlin neu gewählt wird, kann S21 erneut auf dem Prüfstand und haben wir tolle Chancen, dass S21 aufgegeben wird. Wir haben nur das Problem, dass die baden-württembergische SPD zukunfts- und fortschrittsgläubig auch große Augen bekommen hat und bezogen auf S21 und Befürworter wurde. Ich bin mir im Zweifel, ob die SPD in Berlin bereit wäre, mit den Grünen zusammen dieses Projekt und dieses Konzept noch einmal auf den Prüfstand zu legen. Wir werden uns aber darum bemühen, dass das passiert.
So, Norbert Bongartz von den Stuttgart 21 Kritikern. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Bitte sehr. Einen guten Tag noch.
Das war Fokus Südwest am Donnerstag, 9. September 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Und zwar umsonst!
wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!